Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Siebte Sendung, sechste Folge. Jetzt kommst du wieder mit der nullten Sendung, die da reinschlägt.
Liebe Zuhörer, das war Wolfgang Back. Ich habe mit ihm zwar 5 Stunden in der Bundesbahn gesessen und habe versucht, ihm das zu erklären. Der Erfolg liegt auf der Hand.
Also, es ist die 6. Sendung offiziell, aber die 7. Folge.
Jawohl.
Wir sind in Berlin. Die Funkausstellung ist zurzeit hier in Berlin und diese Sendung fahren wir auch aus Berlin. Wir sind im Studio von Wolfgang Nölke und damit ist die Sammlung der Wolfgangs von 2 auf 3 geworden.
Naja, ganz fertig in dieser Sendung sind wir noch nicht. Wir haben ja auch Studiogäste hier bei uns und da ist noch ein Wolfgang dabei von der Deutschen Telekom, Wolfgang Farian. Der wird uns nachher etwas sagen über ein neues Telefon, eigentlich ein Traum, den wir immer gehabt haben, dass verschiedene Medien miteinander verbunden werden, verschiedene Netze, verschiedene Träger, worüber diese Informationen laufen. Aber das kommt noch.
Also wenn da 4 Wolfgangs sind, das verstehe ich, weil kein Null-Wolfgang dabei ist. Also
wenn
4 Wolfgangs sind 4 Wolfgangs.
Wenn wir aber jetzt ein Array hätten, welches wir von 0 indiziert hätten, dann wäre das Wolfgang 0 bis 3. Verstehst du das
ja,
auch?
Das ist, naja, gut, okay, irgendwann kriegen wir das doch noch drauf.
Und, wieso wir? Ich habe es drauf.
Ja gut, die Funkausstellung ist ja eine Messe, die seit 1924 ausgestattet wird hier in Berlin und war auch schon mal in Düsseldorf. Ich kenne die Funkausstellung seit 1973 lückenlos. Und das sind ja immerhin 33 Jahre, daran merkt man erstmal, wie alt man wird. Und 1973 hatte ich bei Philips zum ersten Mal eine Bildplatte gesehen, und zwar im Hinterraum von Philips hier auf der Messe. Und die Bildplatte, das war noch ein Gaslaser, wo die mit betrieben wurde, wurde dann irgendwann zur CD. Und die CD, die haben wir 1987 vorgestellt.
Ja, es gab ja viele Anläufe zu dieser Bildplatte. Ja, jedes Jahr kam eine neue Version und irgendwas Inkompatibles und irgendjemand hat sich wieder daran versucht. Es war schon ein sehr schwieriger Anlauf. Gibt es denn heute noch Bildplatten? Nee, oder?
Kaum, glaube ich. Viele technische Entwicklungen sind hier auf der Funkausstellung vorgestellt worden. Ich habe auch schon eine Funkausstellung gesehen, da gab es nur Kopfhörer zu sehen. Die hingen alle von oben nach unten. Als dieses Hi-Fi so langsam aufkam, brauchte man Kopfhörer dazu, um Kunstkopfaufnahmen hören zu können und so weiter. Dann haben wir irgendwann auch den ersten digitalen Fotoapparat gesehen. War, glaube ich, so 1989, 87, so irgendwas
kann ja, nicht gewesen sein. Ja, in dieser Größenordnung. Aber ich meine, den hätten wir in Köln gesehen, auf der C. Da wurden da die ersten
Fotoapparate. Nein, ich habe ihn hier auf der IFA gesehen. Ich weiß noch genau wo und wer ihn mir in die Hand gedrückt hat.
Aha.
Das war, meine ich, 1987 oder 89. Und zwar war das ja auch nicht so ganz digital, was da passierte. War ja noch ein bisschen Analogtechnik dabei.
Ja, es ist eine wahnsinnige Entwicklung gewesen, die es da gegeben hat. Aber mittlerweile hat sich das ja alles mehr in Richtung TV, Groß-TV, neue Übertragungsarten, neue Standards und im Bereich Fernkommunikation irgendwo gedreht. Und jeder kommt mit etwas Neuem, es wird alles zusammengefasst, alles wird digital, das haben wir vor Jahren schon gesagt, alles wird drahtlos und mobil. So, und da gibt es natürlich in diesem Bereich viele Neuerungen.
Und da gibt es in diesem Bereich auch jemanden, der hat hier in Berlin gesagt, dass alles digital wird.
Wir werden und müssen unsere Kostenbasis deutlich absenken. Zentraler Bestandteil ist dabei der forcierte Ausbau unserer breitbandigen, IP-basierten Netzplattform. Wir werden alle Dienste von anderen Netzen auf diese eine Produktionsinfrastruktur migrieren und damit langfristig erhebliche Kostensenkungen erreichen.
Das war natürlich Kai-Uwe Ricke von der Telekom. Hier in Berlin hat er das gesagt. Alles geht zum IP hin, zum Internetprotokoll hin. Ist nicht besonders Neues, denn viele Dienste sind ja schon IP-basiert.
Ich habe gehört, dass er seine Kosten reduzieren will.
Ja.
Er reduziert seine Kosten, indem er alles zusammenfasst.
Ja. Denn dieses ISDN-Netz zu betreiben, dieses vermittelnde digitale Netz, war sehr teuer. Ich glaube, es hat 13 Milliarden gekostet, bis es aufgebaut war. Und es ist auch heute noch sehr teuer, das zu pflegen.
Also ich könnte das eventuell so interpretieren, dass damit das normale Telefonnetz irgendwo so ein ganz, ganz kleines Sterbeglöckchen schon läutet.
Also der Festnetzanschluss meinst du?
Ja, genau.
Der analoge Anschluss, den ja auch noch einige haben, der zwar mittlerweile digitalisiert ist, aber das macht natürlich auch noch Sorgen, dass es noch solche Leute gibt, die analog telefonieren wollen.
Aber das erste Produkt in diese Richtung, das ist ja eigentlich schon da. Wir haben es auf der Messe gesehen und dazu haben wir unseren Studiogast, den Wolfgang Farian. Das Telefon heißt T1. Herr Farian, was ist denn darin jetzt neu?
Ja, neu in diesem Telefon ist die Kombination aus GSM und Wireless LAN-Handy. Das heißt, ich kann jetzt hier basierend auf Mobilfunk und auch WLAN telefonieren, Internettelefonie tun. Dies zu Hause an meinem DSL-Anschluss ganz normal tun über Voice-over-IP-Telefonie. Aber nicht nur zu Hause, sondern auch überall unterwegs an den T-Com T-Mobile-Hotspots. Egal wo, Flughäfen, Bahnhöfe, Restaurants, McDonalds.
Moment mal langsam. Das heißt also, ich kann an einem solchen Hotspot, wenn ich da irgendeinen Tarif gebucht habe, irgendeine Flatrate, egal wo ich da bin, quasi kostenlos telefonieren. Ist das richtig?
Das ist so richtig. Ich kann also über diese dazugehörige VoIP-Flat an jedem T-Com T-Mobile-Hotspot Richtung Festnetz kostenfrei telefonieren.
Und wenn ich jetzt in Amerika bin?
Wenn ich in Amerika bin und mich dort an ein privates WLAN einbuche, das heißt bei einem Bekannten beispielsweise, dessen SSID und dessen Netzwerkschlüssel kenne, das am Gerät einstelle, kann ich natürlich selbstverständlich auch über dieses WLAN kostenfrei Voice-over-IP-Telefonie tun.
Bangkok und Moskau müsste dann dasselbe sein.
Weltweit.
Das ist ja eigentlich nicht zu glauben.
Eigentlich oder? Wollten wir das immer.
Wir wollten das immer, aber dass sowas überhaupt kommt. Ja. Denn wenn ich mir überlege, wie sieht es mit der Kostenstruktur aus? Was muss ich bezahlen, wenn ich an diesem Dienst teilnehmen muss? Was kostet mich ein Telefon, dieses Schnurlos-Telefon, dieses Mobiltelefon weltweit, muss ich ja sagen. Und was kostet mich der Dienst pro Monat?
Ja, Grundvoraussetzung für diesen Dienst ist ein Festnetzanschluss und ein DSL-Anschluss. Dazu kommt dann noch der Vertrag, dieser Mobilvertrag für dieses Telefon, um auch GSM nutzen zu können.
Der kostet wie viel?
Der kostet, das ist in der Bandbreite zwischen 10 und 39 Euro, je nachdem welcher Tarif es ist. Es gibt hier einen OneTalk 25, 50, 100 oder 200. Dementsprechend habe ich dann inklusive Minuten Richtung Festnetz und Mobilfunknetze.
Die gehen aber nicht runter, wenn ich jetzt über Voice-over-IP telefoniere?
Nein. Das ist nur rein für die GSM-Telefonie.
Also nur, wenn ich keine anderen Netze habe und es geht über GSM, dann werden diese Minuten runtergezählt. Ich könnte also theoretisch, wenn ich sage, also ich habe ja immer meine WLANs da in der Nähe von meinen Freunden und Bekannten, könnte ich sagen, nehme ich den billigsten für 9,95 und das war's dann pro Monat.
Ich habe dann diese 25 Minuten inklusive GSM-Telefonie und das ist für diese oder für das gedacht, wenn ich jetzt kein WLAN habe, wird dann mein Anruf, der auf Festnetz erfolgt, weitergeleitet auf GSM. Oder dann, wenn ich dort auch abgehend telefonieren möchte, dann wird dieses Minutenkontingent herangenommen.
Ja, klar.
Rechnen Sie denn nicht damit, dass die Leute jetzt das bedenken, was das Angebot, und sagen, jetzt melde ich meinen Festnetzanschluss ab mit der teuren Grundgebühr, mache das anders? Könnte das sein, dass da so Reaktionen kommen?
Nein, das kann nicht sein. Weil ohne einen Festnetzanschluss kann ich auch keinen DSL-Anschluss haben. Das heißt, hier ist ja auch ganz klar die Philosophie, Festnetz mobil zu machen, mein Festnetztelefon immer dabei zu haben. Das heißt, wenn ich auf Festnetz angerufen werde, wird ein Parallelruf gestartet Richtung Voice-over-IP. Und wenn ich dann zu Hause am WLAN bin oder auch irgendwo unterwegs an einem T-Com T-Mobile-Hotspot bin, kann ich diesen Anruf ebenfalls abfragen, egal in München, Hamburg oder auch Stuttgart.
Wir haben es gestern probiert hier auf der Messe und das ging ja alles ganz gut. Wir haben auch Sie zu Hause angerufen und dann wurden Sie hier auf der Messe angerufen, weil Sie zu Hause die Weiterleitung über WLAN geschaltet hatten. Das funktionierte ganz gut, nur als ich mit meinem Handy kam und da ist ein anderer Provider dran, der hat das nicht durchgelassen. Das heißt, ich konnte Sie nicht anrufen mit meinem Handy. Warum?
Ja.
Das war E-Plus übrigens.
Das war
E-Plus, bei mir, bei genau. D2 hat es auch nicht geklappt.
Auch nicht.
Ja, die Verbindung von D1, also von T-Mobile Richtung Voice-over-IP ist gängig, also funktioniert. Wie es da aussieht bei E-Plus und D2, so wie es aussieht, geht es nicht. Wieso es von E-Plus und D2 Richtung Voice-over-IP allgemein nicht geht, das ist ja nicht...
Das wissen nur die wahrscheinlich.
Denke ich mal, ja.
Andersrum haben wir es auch probiert, Herr Farian. Das heißt also, man kann mit diesen Geräten durchaus in alle anderen Netze hineintelefonieren. Also von Seiten von D1 funktioniert es ja. Da ist alles freigeschaltet. Gut, ich verstehe natürlich, dass Sie nicht wissen, warum andere Netzbetreiber sowas nicht machen, ist schon klar. Wenn ich aber einen Festnetzanschluss habe, kann ich ja dieses Problem umgehen, oder?
Ich kann quasi dann über die Festnetzrufnummer weiterleiten.
Ja.
Also das heißt... Ich rufe die Festnetzrufnummer an, dann erfolgt eine Parallelrufung der Voice-over-IP-Rufnummer Und dann kann ich dieses Gerät trotz alledem erreichen.
Gut, also der Zustand ist vielleicht nicht so ganz schön, aber es ist eigentlich kein großes Hindernis. Was kostet denn das Telefon, wenn ich es einfach so kaufe?
Das Telefon, wenn ich es einfach so kaufe, kostet knapp 250 Euro.
Macht das Sinn?
Würde auch Sinn machen. Ganz Sinn macht es natürlich nur, wenn ich das in Verbindung eines dieser T1-Tarife kaufe, weil ja hier diese Rufnummern verknüpft werden, sprich die Mobilfunknummer, die Festnetzrufnummer und auch die Voice-over-IP-Rufnummer für diesen Parallelruf und auch für diese Anrufweiterschaltung. Und auch da habe ich dann den Preis von unter 20 Euro.
Also wenn jemand gar nichts von Telefonie versteht und hört uns hier sprechen mit den Abkürzungen, die wir jetzt wieder da reingeworfen von WLAN über alles Mögliche. Das Telefonieren bleibt schwierig, obwohl es immer einfacher wird und man kann immer weiter telefonieren zum selben Preis.
Oder kostenlos. Schönen Dank, Herr Fabian.
Danke. Dankeschön.
DRM, sicherlich ein Begriff, der unterschiedlich gedeutet werden kann, aber Sie werden erfahren, was wir damit meinen. Mein Kollege Wolfgang Back ist auf in die Halle 17 auf der Internationalen Funkausstellung hier in Berlin und wird uns die erste Deutung erklären.
Wir sind jetzt in der Halle 17, es ist ziemlich laut hier. Wir werden nachher die Halle verlassen und weiterreden. Bei mir ist Michael Schlich von der Fraunhofer Gesellschaft, beim Institut aus Erlangen, dort wo auch MP3 erfunden wurde. Und wir haben hier auf der Tafel ein einfaches Autoradio. Aber dieses Autoradio kann DRM empfangen, dieses Digital Radio Mondial. Ich halte mal das Mikrofon an die Boxen. So, also ich glaube, das ist hier sehr, sehr übersteuert, das Ganze. Herr Schlicht, gehen wir raus. Da ist es ein bisschen ruhiger draußen im Freien vor der Halle. DRM ist ja nun eine Erfindung, die schon ein paar Jahre alt ist. Die Deutsche Welle ist einer, der das betreibt auf der Kurzwelle. Wie sieht es denn eigentlich aus? Haben Sie Hoffnungen, dass DRM stärker verwandt wird?
Ja, ich denke schon. Erstens mal ist es ja ein internationaler Standard. Also sprich, die ganze Welt kann davon partizipieren. Es sind viele Länder, es sind viele Anstalten, nicht nur die Deutsche Welle, sondern auch die BBC, Radio Netherlands, aber auch viele Radiostationen in China und auch overseas sind ja hiermit involviert bei der Definition des Standards. Und es schaut so aus, dass immer mehr Radiostationen durchaus mit DRM-Gerätschaften, mit DRM-Sende-Equipment ausgerüstet werden, sodass DRM immer mehr in die Luft gesendet wird. Die Liste der aktuellen Broadcasts in der Luft ist doch auch schon ziemlich seitenfüllend.
Wir müssen mal sagen, was DRM eigentlich kann. DRM kann also einen sehr guten Radioempfang ausstrahlen. DRM kann auch Daten in der Mittelwelle oder in der Kurzwelle dazu ausstrahlen. Also so eine Art Videotext, unhörbare Daten. Die Deutsche Welle macht da einen Newsdienst darüber.
Ja, das ist richtig. Das Schöne an DRM ist eben, dass es nicht nur Audioservices enthält oder übertragen werden können damit, sondern man kann auch Daten übertragen. Eine Anwendung, die wir erfunden haben an dieser Stelle und die wir auch als Softwarepaket zur Verfügung stellen, ist jetzt, wie gesagt, dieser Dienst Johnline. Diese Webpage kann nun abgebildet werden in einen Datenstrom, der dann von einem Empfänger wieder empfangen werden kann und dort auch wieder dargestellt werden kann. Und zwar in Form von kleinen Display-Einheiten, Vierzeilen-Display oder auch zum Beispiel auf einem Navigationssystems-Display als vollständige Text-Messages.
Die Zukunft wird es natürlich zeigen, was man alles mit einem solchen Signal machen kann. Alle sind ja auf der Suche nach Signalen, die in der Luft irgendwie ausgestrahlt werden können. Und eine Sache, da wollen Sie auf die Beine helfen, und zwar die DRM-Radios sind nicht gerade billig. Das ist noch viel Elektronik drin, das ist noch nicht standardisiert. Und Sie von der Fraunhofer Gesellschaft haben gesagt, wir machen jetzt einen einzigen Chip, den stecken wir dann zu dem Radio dazu und damit ist es DRM-fähig.
Ja, genau, das ist richtig. Also wir haben uns vor einigen Jahren bereits entschieden, dass wir hier ein sogenanntes Hardware-IP bauen. Das ist nichts anderes wie ein Block auf einem Stück Silizium, auf einem Chip, der eben zu einem normalen Radioempfänger letztendlich dazu gebaut werden kann. Und damit kann ich dann, wenn ich das sehr hoch integriere, eben sehr günstige Radios bauen. Wir haben uns von Anfang an auf die zweite Generation dieser Radiochips verlegt. Die erste Generation, die meistens mit diskreten Bauteilen, mit sehr vielen Komponenten aufgebaut wird, die sind einfach zu teuer. Das ist das, was Sie vorhin angesprochen hatten. Wir haben eben genau diese zweite Generation im Blickwinkel gehabt und möchten eben, dass möglichst schnell eine hochintegrierte Variante für DRM letztendlich zur Verfügung steht.
Schnell heißt was und kann man jetzt schon abschätzen, um wie viel billiger das werden kann?
Gut, schnell heißt, die Prototypen, das haben wir ja gerade gesehen, im Endeffekt sind jetzt verfügbar. Im Endeffekt, ich habe einen funktionsidentischen Receiver zu dem dann verfügbaren IC-integrierten Receiver jetzt schon hier. Man kann also die gesamte Software, die noch notwendig wird, um zum Beispiel die Benutzerschnittstelle eben, also sprich die Einstellungen, die der Benutzer eben machen kann am Radio, noch zu programmieren. Das ist Aufgabe des Radioherstellers. Das ist eine Sache, die relativ schnell passieren kann. Der Chip an sich ist bereits in der Entwicklung, also sprich, das dauert jetzt eben eine gewisse Zeit, bis der Chip gebaut ist, aus der Fabrik rauskommt, qualifiziert ist und dann eben ausgeliefert wird. Das sind so Zeitkonstanten, die sich so im Bereich von Größenordnung 6 bis 9 Monaten bewegen. Letztendlich Entscheidung liegt aber beim Chiphersteller und beim Radiohersteller.
Die nächste Frage, die ich eben schon stellte, wie viel kostet das? Wie viel billiger wird ein solches Radio?
Gut, was wir gehört haben im Endeffekt jetzt auch auf der Messe ist, dass die derzeitigen inkrementellen Kosten für DRM relativ hoch noch sind. Also für den Radiohersteller bewegen sie sich in der Größenordnung so $50 bis $60 mehr, nur in Anführungsstrichen nur für den DRM-Zusatzdienst. Da wollen wir deutlich drunter bleiben. Aber wie gesagt, die letztendlichen Preisvorstellungen, das muss der Chiphersteller dann selbst kommunizieren.
Also in einem halben Jahr sehen wir mehr, hören wir vor allen Dingen mehr. Mal gucken, wie sich das Ganze anlässt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, Wolfgang, das ist mein neues Radio. Das ist mein DRM-Thema. Was heißt denn das? Weißt du das?
Ja, weiß ich, denn das habe nicht nur ich manchmal verwechselt, sondern das haben auch Kollegen verwechselt in dieser Woche hier in Berlin. Also jetzt redest du wahrscheinlich über das digitale Rights Management.
Ja, das ist also auch so eine Geschichte, die, naja, so ein bisschen sehr kontrovers diskutiert wird. Aber dieses DRM, dieses Radio, was ich hier habe, hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Es empfängt einfach
Noch nicht.
Ja, aber im Moment noch nicht. Es empfängt einfach Sender aus dem Internet. Und man muss dazu wissen, dass sehr viele Radiostationen, sehr viele Hobbyisten auch, die irgendwo in einer Dachkammer sitzen, von morgens bis abends Radiosendungen produzieren und die im Internet vertreiben.
Aber auch die Öffentlich-Rechtlichen sind ganz schön aktiv, denn hier in Deutschland haben wir gestern Abend, da haben wir viel Spaß gehabt dabei, 164 Netzradios gefunden,
ja.
Bayerischer Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk und so weiter und so
WDR.
Weiter. Also alle haben ihre Programme eigentlich mittlerweile auch im Netz laufen.
Ja, und wir haben uns mal die Mühe gemacht, das Radio gibt nicht an, wie viele dieser Sender es empfängt, wie die gespeichert sind, das holt sich ja diese Tabellen selbst aus dem Internet. Haben einfach mal gezählt. Wir sind auf über 4200 Stationen gekommen, die es sich selbst aus dem Internet geholt hat. Und man kann es sortieren nach Ländern, nach unterschiedlichen Musikrichtungen und nach großen Räumen, also Übersee und Asien und Europa und Afrika, und findet dann relativ schnell etwas, was man haben kann, was man empfangen kann. Die meisten davon sind offen, die allermeisten, muss man sagen. Die haben also keine Begrenzung über DRM.
Das ist aber noch lange nicht alles, denn ich habe eine Zahl gelesen, dass man 14.000 Stationen hören kann im Netz. Und es wird sicherlich nächsten Monat 15.000 sein und übernächsten Monat 16.000.
Das lohnt sich nur für Rentner.
Also was da passiert mit dem Radio? Hast du mal darüber nachgedacht, was das so eigentlich ist, dass es so einfach geworden ist, einen eigenen Sender, eigener Intendant zu werden? Allerdings muss man die Knechtarbeit dann wahrscheinlich auch mitmachen.
Ja, das kannst du doch eigentlich im Rechner. Du setzt dich dahin. Ein ganz interessantes Radio haben wir gefunden, wo wir zum Beispiel gar keine Probleme, auch in Deutschland, mit der GEMA hätten. Und zwar spielen die nur Musik von 1920. Wirklich nur alte Klamotten. Da sind die Rechte wahrscheinlich abgelaufen. Die
Leute 70 Jahre,
die 70 Jahre tot.
Ja. So. Kannst du das mal anspielen?
Ja, das kann ich mal anspielen.
Wie lange dauert es eigentlich, bis der so einen Sender gefunden hat?
Das ist sehr unterschiedlich. Irgendwo in der Größenordnung von 5 Sekunden manchmal. Manchmal hat es aber auch schon 25 Sekunden gedauert. So, und da das war also jetzt dieses Radio da von 1920. So, und da kann ich mir vorstellen, ich habe einfach die Platte voll, such mir diese Dinge oder per Zufallsgenerator.
Oder du machst Generator dir die Platte voll mit diesem Radio
jetzt. Und mach mir einen Ablauf und lass das automatisch laufen. Und dazwischen erzähle ich dann irgendwelchen Kram, was mir gefällt, sinnvoll, wenig sinnvoll. Und auf der ganzen Welt kann es gehört werden. Am Anfang haben wir gehört, da waren die Beatles, das ist ein Sender in Australien. Der hat gerade gesagt, er sei jetzt bei ihm morgens um 2 Uhr und hat mit jemand aus Japan gesprochen und der hört das Radio da. Finde ich schon toll.
Und wir haben es ja auch gehört.
Ja.
Nicht nur der.
Du hast eben gesagt, machst dir die Platte voll.
Ja.
Das Radio hat natürlich einen Ausgang. Aufgrund dieser Rechtssituation nur einen analogen Ausgang. Und da kann ich dann irgendwas aufnehmen und das unterliegt dann nicht diesen Rechten, diesen digitalen Rechten. Ich habe das Teil aber mal eben auseinandergenommen und unter dem Geschrei aller Anwesenden sogar wieder zusammenbekommen. Ich habe da drin etwas gesehen, das sieht so aus wie ein digitaler Ausgang. Also möglicherweise könnte ein Bastler da sogar einen digitalen Datenstrom rausholen, was er aber dann nicht darf, muss man dazu sagen.
Hast du das mitgekriegt, was diese Woche oder Ende letzter Woche umging? Es gibt mittlerweile eine Software und diese Software sucht sich die DRM-geschützten Platten, sagen wir mal, geht da drüber, schmeißt den ganzen DRM-Mist runter und dann ab sofort ist die CD dann DRM-frei und kann überall abgespielt werden. Braucht keinen zertifizierten Player mehr.
Weißt du, was mich am meisten daran begeistert hat?
Was?
Das ist das erste Mal gewesen, dass Microsoft blitzschnell reagiert hat und innerhalb von einem Tag ein Update geschaffen hat, dass das wieder kaputt gemacht hat.
Aber es ist ja seit heute ist ja schon wieder die Version 1.2 zum Entfernen des neuen Microsoft DRM da. Das heißt, das gibt ein neues Hase-Igel-Spiel. Aber man muss, glaube ich, aufpassen. Hier bei uns dürfte das hochgefährlich sein, das zu benutzen. Denn wenn etwas verschlüsselt ist und du gehst daran mit irgendeiner Software, um das Verschlüsselte wegzumachen, bist du strafbar.
Ja, aber trotzdem muss ich sagen, Billy, das ist eine schlimme Welt
für aber dich. Was jetzt möglich ist, das ist für 4 Wochen einen Probezugang bei Napster zu machen. Napster hat 2 Millionen Titel davor liegen. Und dieser Probezugang ist 1 Monat, kostet nichts. Und in diesem 1 Monat eine Platte nach der anderen füllen von diesen 2 Millionen Titel und dann diese Software in Holland oder irgendwo anders drüber laufen lassen. Und du hast für alle Zeit ein wunderschönes Archiv.
Zu dem Radio noch eine Geschichte. Das, was in Deutschland nicht möglich ist, wenn man nicht unbedingt gesiebte Luft atmen will, nämlich Polizeifunk hören. Man darf ja nicht mal sagen, wenn man es zufällig gehört hätte, ist in anderen Ländern gang und gäbe. Da gibt es einige, die haben, sind glaube ich einige 100 Scanner, die bringen da Polizeifunk rein. Ich drehe mal gerade auf, ich habe jetzt hier Las Vegas,
ja.
Polizeifunk. Mal sehen. Also, und ich kann mir den Sheriff in was weiß ich wo anhören und in Texas irgendwo. Also, es ist eine ganz irre Geschichte. Und wenn ich mir überlege, Freizeitbeschäftigung im Moment 4.200, du sagst 14.000 oder 15.000, man, da kann man sich die Zeit mit vertreiben.
Was passiert denn jetzt mit dem normalen Radio? Ist das überflüssig damit?
Nein, überflüssig nicht, aber ich bin doch regional sehr begrenzt. Ich kann auf UKW nur eine bestimmte Anzahl von Sendern haben, die stören sich sonst, die müssen ja auch weit genug auseinander sein, wenn sie auf gleichen Frequenzen sind. Mittelwelle ist die Qualität nicht so berühmt, wir haben eben DRM gehört, da ist sie natürlich besser, aber ob sich das durchsetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich zweifle daran, es ist einfach zu spät, dass das kommt und ich denke, unsere Zukunft, wie hat Kai-Uwe Ricke gesagt, liegt im IP. Sehe ich bei dem Radio ganz genauso.
Wenn man bedenkt, wie groß der Stolz war von den Fernseh- und Hörfunkanstalten, eigene Antennen zu haben. Und kein anderer Mensch durfte welche haben, konnte auch keine haben, weil das viel zu teuer ist. Eigentlich können wir die absägen.
Ja, im Prinzip könnte man das. Das ist wohl wirklich wahr. Ganz kurz noch zu dem Radio, das hat also eine WLAN-Karte eingebaut und diese WLAN-Karte, da ist hinten ein kleines Antennchen dran, das liegt, ist also bei mir im WLAN und ich kann auch von meinem Server irgendwelche Sachen hören, ist also sehr, sehr flexibel und weltweit unbegrenzt, jederzeit auf alles. Ich habe gerade mal jetzt hier umgeschaltet auf Japan, wo man sehen, wie lange es dauert, bis da was kommt. Nee, Shanghai bin ich. Die sprechen ja Englisch, das ist feige.
Gestern Abend haben wir eine schöne Joglerin gehört. Und zufälligerweise lief auch im Fernsehen etwas, da war eine deutsche Sängerin und die hat eigentlich synchron zu der Jodlerin, ich weiß nicht, wo die herkam, im Netzradio.
Das war Schweizer Radio, Burenradio aus der Schweiz war das.
Das war wunderbar im Grunde genommen. Wir haben
teilweise synchron, ja, wir haben unterm Tisch gehabt. Also, wer diesen Spaß haben will, wir haben es hier auf der internationalen Funkausstellung in Berlin gesehen. Etwa 200 Euro kostet es. Gut, 200 Euro ist eine Menge Geld, aber ich glaube, der Spaß ist größer. Seit der letzten Produktion haben wir sehr, sehr viele Briefe und Mails bekommen, wo die Leute sagen, was ist denn das? Ihr habt da etwas gemacht, das heißt jetzt nicht mehr Videodat, sondern Audiodat und da könnt ihr mir Bilder mitschicken und Informationen. Wolfgang Back, wir sollten es nochmal erklären.
Ja, es hilft auch uns sehr, denn wir verwechseln immer den Zuhörer von unserer Sendung und den Zuschauer sagen wir
oft. Kann jetzt eigentlich nicht mehr passieren.
Nein, das können wir auch sagen. Zuschauer haben wir jetzt, denn wir haben das Bild mit eingeführt und zwar so ein primitives Bild. Wenn man den Player von uns, den Audio
Wieso ein primitives Bild? Das ist von mir.
Es ist kein laufendes Bild.
Ja, gut.
Aber wir können auch laufende Bilder machen. Ja. Machen wir vielleicht später mal. Wenn man einen richtigen, starken WLAN-Anschluss hat oder sowas, dann geht das parallel dann auch. Also, dieses Audio-DAT ist ein Player, und zwar ein Flash-Player. Und wir haben ein JavaScript erstellt. Und in diesem JavaScript kann man Sekunden angeben, wo etwas passieren soll. Und an der Sekunde 38 oder an der Sekunde 54 oder 84 soll eine URL aufgerufen werden oder soll ein Bild aufgerufen werden oder es soll ein Video aufgerufen werden oder es soll ein Soundtrack aufgerufen werden. Alles das ist ja möglich.
Mhm. Also und der Zuschauer kann sich es eigentlich dann so vorstellen, unser Zuhörer, ja, der jetzt Zuschauer geworden ist, kann sich so vorstellen, wie so eine Vorführung mit irgendwelchen Projektoren, wo dann Bilder zum Thema gewechselt werden.
Im Grunde genommen das Wichtigste wird gewechselt.
Ja.
Und der Rest, da soll man dann genau hinhören, was wir da in der Sendung machen.
Die Resonanz war wirklich großartig. Viele, viele Zuschriften, die gesagt haben, Mensch, das ist toll, was ihr da macht und das ist echt gut und macht weiter so.
Ja, ich denke, es ist allerdings auch mit Arbeit verbunden und da hilft uns jemand und der wartet auch jetzt, dass wir die Sendung gleich fertig gemacht haben, weil wir ganz schnell nach Hannover schicken müssen zu Ronald Eigenberg. Und der wartet dann, was wir in der Sendung verbrochen haben. Mhm. Und er sucht dann schnell Bilder heraus und versucht die Bilder dann zu synchronisieren mit dem Fall, der da läuft. Er weiß schon einiges, er kennt die Themen schon, die wir machen, kann da schon einiges vorbereitet haben. Und das Schöne ist an der Sache, dass es heute Abend für uns diese Sendung neu ist. Wir wissen zwar, was wir gesagt haben,
aber nicht,
wie
wir
bebildert werden, das wissen wir gar nicht.
Die internationale Funkausstellung hier in Berlin hat sich geändert. Sie hat sich inhaltlich geändert. Von den Firmen sind einige nicht mehr da und sie soll künftig jährlich da sein. Wir haben jetzt schon mal das erste Mal so eine außerplanmäßige. Wie ist dein Eindruck davon?
Also ich hatte mich natürlich an den Rhythmus gewöhnt gehabt. Alle zwei Jahre IFA, alle zwei Jahre Fotokina abwechselnd und jedes Jahr die CeBIT. Ich werde mich schwer dran gewöhnen können, denn es hat auch viele, viele Firmen hier gegeben, die sagten, eine Messe eigentlich zu viel, das kostet wieder 1,5 Millionen oder 2 Millionen für uns, werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht mehr aufbringen. Vielleicht kann das auch der Todesschuss von einer Messe gewesen sein, weil man zu forsch war.
Sein. Also teilweise waren die Hallen nicht sehr gefüllt. Gestern zum Beispiel waren in vielen Bereichen leer, kaum Besucher da. Und obwohl mittags ab 13 Uhr dieser gegenüber der CeBIT lächerliche Preis von 13 Euro bei der CeBIT
halbiert wird dann
noch. Ja,
halbiert wird ab 14 Uhr, glaube ich.
Ab 14 Uhr, ja. Mhm. Trotzdem kamen nicht mehr Leute. Und das hat mich schon etwas erstaunt,
du
vielleicht auch etwas erschreckt.
Du hast nicht richtig hingeschaut, denn ich habe eben die Pressemitteilung bekommen, die Halbzeitmesse-Mitteilung. Und da heißt es, gute Besucherzahlen sind da.
Gut.
Hast du schon mal gehört, dass schlechte da waren?
Nein. Ich glaube nicht, ja. Aber wenn man die Zahlen nicht dazu schreibt, dann ist das schon ein Eingeständnis. Ja, ich denke, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt.
Wir werden einige Themen von hier noch mitnehmen für die nächste Sendung.
Wir grüßen unsere Zuhörer und die Zuschauer natürlich.
Und heben den Daumen.
Ja, und was und
sagen wir? Ein Bit überbehalten.
Ja, und in Berlin eine Berliner Weiße überbehalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik:
Wolfgang Nölke und
Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.